ARD Sounds.
Alle Folgen gibt es schon in ARD Sounds. Wir sind in einem weitläufigen Raum mit einer hohen Betondecke. Und eine einzelne Neonröhre, die taucht diesen Raum in so ein schummrig kaltes Licht.
Also das ist richtig so ein Ort, wo man irgendwie automatisch leiser redet.
Die Frau, die da spricht, die bewegt sich ganz leise durch diesen Raum.
Weil er so bedrückend auch auf einen wirkt und auch so eine unglaubliche Schwere vermittelt. Weil man einfach weiß, was sich damals in den letzten Stunden vor der Explosion noch abgespielt hat.
Ihre Schritte knirschen auf dem maroden Untergrund. Sie trägt Schutzkleidung, so einen leuchtend roten Helm und dazu weiße Handschuhe und einen weißen Overall. Und in der Hand, da hält sie ein Strahlungsmessgerät. Sie bleibt an einem langen Pult stehen, in dem haben sich mal Anzeigetafeln befunden und Knöpfe. Die Metalloberfläche von diesem Pult, die ist verrostet. Und aus den Wänden baumeln lose Kabel. Es ist das Jahr 2019. Vor über 30 Jahren hat eine Explosion diesen Raum erschüttert, in dem die junge Frau jetzt steht. Es ist der Raum, in dem die Katastrophe ihren Anfang genommen hat. Die Kontrollwarte von Reaktor 4 in Tschernobyl.
Ich bin Julia Bessler, bin Unternehmerin und Content Creatorin und ich war 2018 und 2019 in der Sperrzone von Tschernobyl.
Julia ist eine von ganz wenigen Leuten weltweit, die Reaktor 4 von innen gesehen haben. Nicht als Wissenschaftlerin, sondern als Reise-Content Creatorin. Ihr hört Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Mire Dreh, Philipp Süwart und mir, Judith Rubatscher. Alle 5 Folgen findet ihr in der ARD Sounds App. Und das ist die letzte Folge. Das Vermächtnis. Es sind die späten 2010er Jahre. Also so die Zeit, in der Insta langsam Facebook ablöst. Zumindest bei Menschen unter 40 halt. Und Julia ist eine, die versteht ziemlich früh, wie dieses Insta-Game so funktioniert. Sie steht gerade kurz davor, die 100.000 Follower zu knacken. Dafür teilt sie Fotos von ihren Trainings im Fitnessstudio und von ihrem Roadtrip in die USA. Aber dann ist da noch was. Julia ist total angefixt von Orten, die Geschichte atmen. Also so Lost Places. Und es gibt einen Ort, der interessiert sie schon seit ihrer Schulzeit.
Ich glaube, mit 12 Jahren oder so, da haben wir das im Unterricht durchgenommen.
Tschernobyl. Seit Julia zum ersten Mal davon gehört hat, haben sie die Bilder von diesem zerstörten Reaktor einfach nicht mehr losgelassen. Und die Frage, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Ich habe mir Bücher gekauft, habe dazu halt immer wieder ein bisschen was gelesen, bis dann eben auch der Gedanke aufkam, das sich wirklich auch mal vor Ort anzuschauen.
Dieses Gefühl, das kenne ich zu 100%. Weil ich habe früher alles über Pompeji und über Troja gelesen. Und auf dem alten PC von meinem Dad, da habe ich mir stundenlang so 3D-animierte Aztekentempel reingezogen. Aber irgendwann, da reicht dir das nicht mehr. Und da hast du das Gefühl, du willst das einfach mal in echt sehen. Und so geht's auch Julia mit Tschernobyl.
Ich habe online angefangen zu recherchieren, ob das überhaupt möglich ist, diese Sperrzone zu besuchen und auch eben als Touristin dorthin zu kommen.
Julia ist nicht die Einzige, die das fasziniert. Dark Tourism, so nennt man das, wenn Leute sich verlassene und zerstörte Orte anschauen. Das ist ein ganzer Tourismuszweig. Und Ende der 2010er Jahre, so kurz vor der Corona-Pandemie, da entdeckt den auch die Ukraine für sich. Präsident Zelensky, der damals ganz frisch gewählt war, der verkündet, bislang war Tschernobyl ein negativer Teil der Marke Ukraine. Es ist an der Zeit, das zu ändern.
Da wurde ich eigentlich recht rasch fündig.
Sie findet schnell ein gutes Angebot im Internet. Einen Direktflug nach Kiew, ein Hostel und dann noch einen geführten Tagestrip in die Sperrzone. Ohne Führung kommt Julia da nicht rein. Die Sperrzone, das ist dieses streng bewachte Gebiet um den Reaktor rum, so ein 30 Kilometer Radius. Eine Zone, die kurz nach der Katastrophe komplett evakuiert worden ist. Bis heute darf da niemand wohnen. Aber geführte Tagestouren, die gibt's jetzt tatsächlich. Julia bucht das Angebot und fängt bald schon an zu packen.
Also ganz wichtig war es, lange Kleidung einzupacken, festes Schuhwerk mit dicker Sohle und sonst eigentlich nichts Bestimmtes.
Lange Kleidung?
Damit man sich ja doch noch vor dem radioaktiven Staub schützen kann.
Ich habe mich voll gewundert, ob das wirklich so einfach ist, dass man sich damit schützen kann vor Strahlung. Aber es ist echt so. Schwächere radioaktive Strahlung, die lässt sich schon mit einem Blatt Papier abschirmen. Oder eben mit einer langen Jeans.
Ich habe mich auch mit dem Thema beschäftigt, wie viel Strahlung dort noch vorherrscht, wie man sich schützen kann, ob das gefährlich ist. Und da wurde mir eigentlich recht schnell klar, dass es, wenn man sich richtig verhält, nicht gefährlich ist.
Die Strahlung in der Zone ist damals, also über 30 Jahre nach der Reaktorkatastrophe, zwar immer noch so hoch, dass sie Menschen schadet, wenn sie jetzt länger in dieser Zone sind, aber für eine begrenzte Zeit und mit entsprechenden Schutzmaßnahmen steckt der Körper das im Normalfall weg. Julias Mama, die hört sich das alles an, aber sie hat trotzdem so ihre Zweifel an Julias Urlaubsplänen.
Julia, willst du wirklich hin? Und man kann sich das ja auch auf dem Fernseher anschauen.
Ich glaube, meine Mama hätte genau dasselbe gesagt. Weil irgendwie steht Tschernobyl halt auch heute noch, Jahrzehnte später, für die nukleare Apokalypse schlechthin. Vielleicht besonders für Menschen, die das damals miterlebt haben und in den Nachrichten verfolgt, wie die Welt damals in Panik geraten ist. Aber Julia, die lässt sich von ihrer Mama nicht umstimmen. Die reist jetzt in die Ukraine.
Also man kann nicht einfach so mit dem Auto Richtung Pripyat oder Tschernobyl fahren, sondern es gibt schon verschiedene Checkpoints, die man eben passieren muss.
Pripyat. Das ist eine Stadt, die wurde extra für das Kraftwerk gebaut. Oder besser für die Menschen, die da gearbeitet haben. 1986, also zum Zeitpunkt der Katastrophe, haben da ungefähr 50.000 Menschen gewohnt. Jetzt ist Pripyat eine Geisterstadt in der Sperrzone. Und sie ist Julias erstes Ziel.
Wenn man nach Pripyat reinfährt, dann fällt einem auf jeden Fall auf, dass alles von Bäumen und Moos und hohen Gräsern bewachsen ist.
Ich stelle mir das vor wie in so einem Post-Apocalypse-Film. Die Natur, die hat sich den Ort komplett zurückerobert. Das merkt Julia, als sie aussteigt und als der warme Frühlingswind ihr entgegenweht.
Überall haben auch diese wilden Rosen angefangen zu blühen und man hat richtig gemerkt, wie die Stadt einfach lebt durch die Natur und die vielen Schmetterlinge und Wildtiere, die eben jetzt in der Stadt wohnen.
Von den Menschen, die hier mal gewohnt haben, sieht Julia nur noch verblasste Spuren, als sie durch die Stadt läuft.
Also es ist wirklich alles so, wie es damals stehen und liegen gelassen wurde. Und in den Schulen, da findest du eben noch riesige Bilder von damaligen Politgrößen. Du findest noch anti-amerikanische Propaganda an den Wänden. Und es ist wirklich wie eine Reise damals nach 1986.
Die Reise, die Julia schon so lange machen wollte. Und jetzt, wo sie endlich hier ist, da haut es sie noch viel mehr weg, als sie sich das eigentlich so vorgestellt hat.
Also es ist fast schon ein bisschen ein gespenstischer Ort, wenn man da eben auch wirklich komplett ohne andere Menschen steht.
Aber Pripyat, das ist nur die Vorstufe. Julia will noch tiefer rein. Rein ins Kraftwerk und rein in den Reaktor.
Also der war bzw. ist für Touristen eigentlich nicht möglich, besichtigt zu werden.
Und das ist der Grund, warum wir euch in diesem Podcast von Julia erzählen. Weil Tagestouristen, die in die Sperrzone fahren, von denen gibt's zu dieser Zeit so einige. Aber nur ganz wenige Menschen dürfen näher ran. Julia, die beschäftigt sich seit Jahren mit Tschernobyl. Und sie ist gut vernetzt. Deswegen hat sie eine ziemlich seltene Sondergenehmigung klargemacht. Sie darf in das Kraftwerk. Sie darf in Reaktor 4, also direkt in die Kontrollwarte, in der vor 30 Jahren die Katastrophe ihren Lauf genommen hat.
Das war einfach unglaublich.
Julia bekommt jetzt einen Strahlenanzug, einen Helm, Handschuhe und eine Maske.
Da wurden wir auch von Reaktorpersonal begleitet.
Das sind Leute, die hier arbeiten und die 30 Jahre nach dem Unfall noch immer beschäftigt sind mit dem Rückbau von diesem Kernkraftwerk. Sie geben Julia ein Gerät, das Strahlung misst. In der anderen Hand hält sie ihr Handy. Und damit filmt sie, wie sie einen langen, stahlgrauen Korridor entlang geht.
Ganz unspektakulär. Und dann macht man auf einmal eine Kurve und steht dann in diesem Kontrollraum von Reaktorblock 4.
Die Kontrollwarte. Also der Raum mit der hohen Betondecke, mit dem rostigen Pult, aus dem heute nur noch lose Kabel hängen. Alles das, was Julia so oft auf Fotos gesehen hat, das steht jetzt einfach so vor ihr. Aber sie darf nur 5 Minuten hier drin bleiben, wegen der Strahlung. Julia schaut sich um und hört ganz gebannt zu, was ihr das Personal jetzt erzählt. Nämlich, wie die Katastrophe ihren Lauf genommen hat. Runtergebrochen auf 5 Minuten. Und sie hört, Schuld an der ganzen Katastrophe war ausgerechnet ein Sicherheitstest. Und diese Geschichte, so ganz grob, kannte ich die ja auch schon. Aber was da genau passiert ist in dieser Kontrollwarte damals, das ist echt ein Krimi. Es ist der 26. April 1986. Dieser Sicherheitstest am Kraftwerk, der soll nachts stattfinden, damit er keine Auswirkungen hat auf die Stromversorgung der umliegenden Städte. An einem langen, geschwungenen Pult arbeiten 3 Männer, die den Reaktor steuern. Hinter ihnen sitzt ihr Schichtleiter. In der Hand hat er das Sicherheitsprotokoll für den heutigen Test. So eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und dann ist da noch jemand im Raum. Ein Mann, der eigentlich nicht hier sein müsste. Der stellvertretende Chefingenieur, also der Vorgesetzte. Der schreitet hinter seinen 4 Mitarbeitern auf und ab. Er ist da, weil er diesen Test persönlich überwachen will. Auch wenn er selbst nicht aus der Praxis kommt. Es ist kurz nach Mitternacht, als das Team den Test einleitet. Erster Schritt, Leistung verringern. Auf einen exakten Wert, der im Protokoll steht. Ein Mitarbeiter will gerade damit anfangen. Aber da mischt sich der Vorgesetzte ein, der hinten im Raum auf und ab geht. Geht mal lieber deutlich weiter runter, sagt er. Das erscheint ihm irgendwie sicherer. Aber da täuscht er sich. Weil wenn man die Leistung von so einem Reaktor zu weit runterfährt, dann wird er instabil. Und dann wird es schwieriger, ihn zu kontrollieren. Der Schichtleiter, also der mit dem Protokoll in der Hand, der zögert. Er widerspricht seinem Vorgesetzten. Aber der Vorgesetzte ist Parteimitglied. Und ich sag mal so, mit einem Chef, der auch noch in der Partei ist, diskutiert man besser nicht. Also bleibt's dabei. Tiefer runter mit der Leistung. Und dann geht alles ganz schnell. Die Leistung stürzt ab, fast auf 0. Niemand versteht, was hier gerade passiert. Im Kontrollraum wird's hektisch. Heute weiß man, als sie die Leistung runtergeregelt haben, ist ein Bedienungsfehler passiert. Und bei einer Leistung nahe 0 ist der Reaktor jetzt in einem gefährlich instabilen Zustand. Was jetzt noch helfen könnte, den Test abbrechen, Fehler eingestehen und dafür die Konsequenzen tragen. Aber die will sich die Belegschaft mit dem strengen Vorgesetzten im Nacken lieber nicht ausmalen. Deswegen treffen die Männer eine stumme Übereinkunft. Sie beschließen, sich ab jetzt nicht mehr an das Sicherheitsprotokoll zu halten. Sie zwingen die Leistung des Reaktors wieder nach oben. Das dauert fast 1 Stunde, bis 1.22 Uhr. Da haben sie die Leistung gerade so wieder auf dem Wert, den der Vorgesetzte verlangt hat. Jetzt wollen alle diesen Test einfach nur noch schnell zu Ende bringen. Aber was hier niemand ahnt, in 2 Minuten wird die Welt eine andere sein. Das hier sind die letzten Sekunden bis zur Katastrophe. Das Team simuliert jetzt den Stromausfall. Strom weg, Kühlung des Reaktors aus. 6 Sekunden später steigt die Temperatur im Reaktor. Soweit, so planmäßig. 20 Sekunden später steigt die Temperatur noch weiter. Aber die Messwerte liegen im Normalbereich. die Notfallsysteme, die hier beim Test überprüft werden sollen, funktionieren. 36 Sekunden später sollte der Reaktor nicht noch heißer werden. Deswegen will das Team den Test jetzt wie vorgesehen abschließen. Mit einem Knopfdruck die Reaktion im Brennkern stoppen. AZ5 heißt dieser Knopf. Der ist extra unter einer Plastikabdeckung und mit einer Papiermanschette gesichert, damit man da bloß nicht aus Versehen rankommt. Ein Mitarbeiter betätigt AZ5 und verkündet: Test beendet. 3 Sekunden später ist Alarm. Die Leistung, die jetzt eigentlich runtergehen sollte, die steigt. Rasant. Unkontrollierbar. Heute ist klar, sich über dieses Sicherheitsprotokoll hinwegzusetzen, das war ein fataler Fehler. Der Reaktor ist nämlich von einer Bauweise, die so krasse Bedienungsfehler nicht verzeiht. Eine Bauweise, die war weit verbreitet in der Sowjetunion. Schlicht gesagt, eine Bauweise, die Kosten gespart hat und Bauzeit. Und die sich jetzt rächt. In der Kontrollwarte erhebt sich ein dumpfes Dröhnen. Die Wände beginnen zu wackeln. Der Schichtleiter brüllt: Abschalten. Aber es ist zu spät. Es ist 1.24 Uhr. Der Reaktor explodiert. Reaktor 4 wird auseinandergerissen. Das Betondach von dem Gebäude abgesprengt. Jetzt ist der Nachthimmel sichtbar. Aus dem Kern schleudert es ein Gemisch aus hochradioaktiven Stoffen, darunter einige der gefährlichsten Substanzen, die die Menschheit kennt. In die Nacht ergießt sich ein seltsam kaltes, strahlendes Licht, in das sich das warme Rot von Feuer mischt. Bis heute ist nicht ganz klar, wie viele Menschen insgesamt wegen Tschernobyl gestorben sind. Offiziell sind nur die ungefähr 30 bis 50 Kraftwerksmitarbeiter und Ersthelfer, die während oder kurz nach der Explosion gestorben sind. Und das alles wegen Entscheidungen, die an dem Ort getroffen worden sind, an dem Tschernobyl-Touristin Julia im Jahr 2019 mit ihrer Handykamera steht.
Wirklich in diesem Unglücksreaktor in dem Kontrollraum zu stehen, das war ein sehr mulmiges Gefühl, wie sich das eben einfach angefühlt haben muss, zu realisieren, man bekommt diesen Reaktor nicht mehr unter Kontrolle, das war heftig.
Die Fliesen in einem Raum sind zersprungen. Die Spuren der Nacht vom 26. April 1986 unverkennbar.
Ich konnte auch diesen AZ5-Button, beziehungsweise wo sich dieser AZ5-Button befunden hat, im Reaktorblock 4 erkennen.
Der berühmte letzte Knopf, der wenige Sekunden vor der Explosion gedrückt worden ist.
Das Witzige ist, dass dieser AZ5-Button nach dem Unglück verschwunden ist. Also irgendjemand muss sich den genommen haben.
Wer den mitgenommen hat, das ist bis heute ein Rätsel. Nach 5 Minuten in der Kontrollwarte muss Julia wieder raus.
Also wir waren die Ersten, die diese Genehmigung auch in diesem Jahr bekommen haben, außerhalb eben von Personal. Wie viele nach uns dann noch dort waren, das weiß ich gar nicht.
Nicht viele. Auch ich nicht und mein Team. Weil dieses Kapitel von Tschernobyl, das mit Wildrosenduft in verlassenen Straßen, das mit dem Zeitreisegefühl und den Touris, das hat ein Ablaufdatum. Den 24. Februar 2022.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Kiew verhängte das Kriegsrecht und rief zu den Waffen.
An diesem Tag greift Russland die Ukraine an. Das Land, in dem Tschernobyl liegt.
24. Februar, в 5 часов началась война.
Und Anatolis Zuhause. Am 24. Februar 2022 wohnt der ehemalige Liquidator immer noch in der Stadt, in der er schon vor seinem Einsatz in Tschernobyl gewohnt hat, in Charkiw. Sie ist eine von Russlands ersten Angriffszielen.
В 5:10 мы выскочили из квартиры, потому что как бы в это время велся обстрел. И велся обстрел войсковой части, которая находилась рядом с нами.
Im Morgengrauen erschüttern Detonationen Anatolis Wohnung. In der lebt er mit seiner Frau Svetlana seit den 90ern. Sie rennen aus dem Haus.
Мы вышли на 5-10 минут или на полчаса, это прекратится.
Sie lassen alles stehen und liegen und nehmen nichts mit.
Это прекратится.
Anatoly denkt sich, nur schnell Schutz suchen, bis es vorbei ist.
Мы больше не возвратились в эту квартиру.
Aber es wird nicht vorbeigehen. Zumindest nicht bis heute, bis zur Veröffentlichung von diesem Podcast. Anatoly ist seit diesem Tag nie wieder in seiner Wohnung gewesen. Nur kurze Zeit, nachdem er sie verlassen hat, ist eine russische Bombe in das Wohnhaus eingeschlagen. Alles das, was er in Tschernobyl und danach erlebt hat, das erzählt er uns in Deutschland. Dahin ist er im Jahr 2022 geflüchtet, mit seiner Frau Svetlana und mit seiner Tochter Alla, die ist inzwischen erwachsen. Als wir ihn zum Interview treffen, da holt er sein Handy aus der Tasche und zeigt uns Bilder und Videos. Die hat ein Nachbar gemacht, der in Kharkiv geblieben ist. Sie zeigen Anatolys Wohnung, das Zimmer von seiner Tochter. Genau da, wo ihr Bett gestanden hat, sagt Anatoly, da ist die Bombe eingeschlagen. Auf dem Foto sieht man jetzt nur noch das Skelett von einem Zimmer. Ein verbranntes, leeres Bettgestell.
Я уже ничего не мог оттуда вынести.
Anatoly besitzt fast nichts mehr aus seinem alten Leben. Keine Fotos mehr von früher, als junger Mann mit seinen Liquidatorenkollegen. Keine Unterlagen mehr zu seiner Krebsdiagnose. Die Stützen für seine eigene Erinnerung, die sind alle verbrannt. Mir geht das alles wahnsinnig nahe, weil ich das einfach so ungerecht finde. Anatoly, der hat so viel Schlimmes erlebt. In einem System, in dem so oft andere entschieden haben, was er zu tun hat und wohin er zu gehen hat. Und jetzt sind es schon wieder andere, die dafür sorgen, dass er sein Leben nicht so weiterführen kann, wie er sich das wünscht. Für Anatoly beginnt also ein neues Kapitel. Wieder einmal. Und dieses Kapitel heißt schon wieder Deutschland. Es ist ein grauer, kalter Dezembertag. Anatoly hat seine Übersetzerin Ivanka dabei. Gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah steigen sie aus der U-Bahn. Die drei haben was vor.
Anatoly, wir sind gleich da. Wie geht es dir?
Oh, Herz kalot. Все-таки прошла треть века, 33 года, я не видел этого человека. И, конечно же, сейчас...
Sein Herz klopft. Und ergänzt, es ist ein Dritteljahrhundert her, 33 Jahre.
Последний раз я был в этой клинике летом 1992 года.
Auch wenn es echt lange her ist, erkennt Anatoly alles sofort wieder, sagt er. Zum letzten Mal war er hier im Sommer 1992.
Сразу я вижу знакомые места и помню, как в 92 году приходилось много раз объезжать вокруг этого квартала, потому что
Als ihm endlich jemand erklärt hat, was Tschernobyl mit seinem Körper gemacht hat, als er operiert wurde und geheilt.
Eine Frage.
Ja, bitte.
Wir treffen jetzt gleich den Professor 33 Jahre später.
33 Jahre, seit Anatoly hier jemanden kennengelernt hat. Den Kinderarzt, der Anatolys Krebserkrankung erkannt hat, der Anatoly behandelt hat. Mein Team und ich, wir haben diesen Kinderarzt gefunden. Und wir haben ein Wiedersehen mit Anatoly organisiert.
Was erhoffst du dir von ihm?
Ich erwarte nichts von ihm, sagt Anatoly. Und auf einmal hat er ganz glasige Augen. Ich will ihm nur Danke sagen, sagt er. Und dann bleibt er auf einmal ruckartig stehen. Er presst sich eine Hand auf die Augen und schluchzt, als er ergänzt, dafür, dass er mich gerettet hat. Anatoli blinzelt verlegen die Tränen weg. Und dann geht er zum Eingang. Auf einmal wieder so gefasst, wie wir ihn sonst immer kennen.
Ja. Ah, вижу, Professor Grüber steht. Это он. Да? Guten Tag, Herr Professor. Ich bin Anatoli Gubarev.
Helfried Gröber. Hallo.
Ja, очень рад вас видеть.
Ein schmaler Herr mit weißen Haaren steht da und reicht Anatoli die Hand.
Ich halte mich ganz
zurück. Ich bin Helfried Gröber.
Ja.
Ich bin der Arzt.
Ja. Я помню это. И не только детский врач. И я помню, что вы сделали для меня, несмотря на то, что я был уже взрослым человеком.
Anatoli lacht. Dr. Gröber, der lächelt höflich. Noch während die zwei Hände schütteln, da sprudelt es schon aus Anatoli raus. Er sagt, Sie sind nicht nur ein Kinderarzt. Ich weiß, was Sie für mich getan haben, obwohl ich schon erwachsen war. Dr. Gröber antwortet nicht. Er zeigt nur Richtung Eingang, so à la, jetzt gehen wir doch erstmal rein und reden.
Sie sprechen noch nicht Deutsch.
Ja, ein bisschen. Jetzt lerne Deutsch, aber ich lerne in 66 Jahren neue Sprache.
In einem leeren Zimmer auf der alten Kinderstation, da setzen sich Anatoli und er an den Konferenztisch. Unser Mikro, das steht zwischen ihnen. Eine nüchterne Krankenhausbeleuchtung erhellt den Raum.
Ich habe 84 hier als Chefarzt angefangen und 86 war das Tschernobyl-Unglück. Und für mich war die damalige Zeit außerordentlich turbulent. Und ich muss mich entschuldigen, so an Einzelfälle kann ich mich einfach schlecht erinnern. Ne?
Gröbe, der ist heute Mitte 80. In seiner Zeit als Chefarzt hat er viele schwere Fälle behandelt.
Sie müssen mir erst mal erzählen, wie Sie hier nach Nürnberg gekommen sind und wie der Kontakt zu mir entstanden ist.
Kein Problem, weil einem Arzt seine Krankengeschichte erzählen, das hat Anatoli in seinem Leben schon oft gemacht. Während er erzählt, nickt Gröber und stellt professionelle Nachfragen. Und Anatoli, der antwortet sachlich und kommt dann auf den für ihn so wichtigen Moment, nämlich die Diagnose.
Kutane, subkutane, Angiosarkomatose.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Ich kann mich da nicht, überhaupt nicht daran erinnern. Wie ging das?
Okay. Aber Anatoli ist es auch gar nicht so wichtig. Er sucht den Blick des Doktors.
Entschuldigung, я встречаюсь со школьниками и студентами всегда, когда они задают мне вопрос о состоянии моего здоровья, я говорю о том, что меня спас профессор Грёбе и немецкие врачи.
Anatoli versucht, die Tränen wegzulachen, die jetzt wieder hochkommen, als er sagt, Dr. Gröbe, Sie sind mein Lebensretter.
Also da bin ich immer etwas zurückhaltend, weil ich kenne jetzt die Befunde nicht, die genaue Diagnose, so schriftlich wie das war. Und also ein bisschen tiefer.
Ja. Dr. Gröbe meint damit, mal lieber tief stapeln. Aber Anatoli schüttelt ganz entschieden den Kopf. Ich erinnere mich, sagt Anatoli, weil es dabei um mein Leben ging. Dass er für den Doktor einer von vielen Fällen ist, okay, das kann er verstehen. Aber nicht, warum es dem Arzt anscheinend so schwer fällt, sein Danke anzunehmen.
Я думаю, что это не просто профессиональные отношения. Это нужно таким родиться, чтобы человек болел душой.
Анатолий пох drauf. Gröbe, der war ja Kinderarzt. Und Anatoli war damals 30. Ein Kinderarzt, der hätte sich mit ihm überhaupt nicht beschäftigen müssen. Hat Gröbe aber.
Das ist gern, das ist mein Beruf, das ist gern geschehen.
Nein, nein, das ist Herz.
Das ist Herz. Das ist Anatoli so wichtig, dass er das auf Deutsch sagt. Dabei schaut er dem Arzt fest in die Augen.
Я могу сказать, что не стоит пугаться этого, потому что иногда и нас, ликвидаторов, называют тоже ретивной камой.
Anatoli sagt, Gröbe verdient das Wort Lebensretter, weil er weiß das. Er kennt dieses Wort nämlich gut. So wird er auch oft genannt, weil er einer der Liquidatoren von Tschernobyl war. Und da kippt auf einmal etwas in dem Gespräch.
Also ich denke, das kann man nicht genügend bewundern, was da für heldenhafte Arbeit geleistet wurde. Ne?
Jetzt ist es Gröbe, der von heldenhafter Arbeit spricht. Und er meint damit auch Anatoly. Sich nach der Katastrophe auch mit seiner medizinischen Arbeit einzubringen, sich quasi zu revanchieren.
Ich denke, das war ein Privileg, dass ich das machen konnte. Und das ist auch eine Verpflichtung.
Vielleicht verbindet diese beiden Männer hier doch mehr als diese eine Begegnung vor 33 Jahren.
В какой-то степени у меня тоже такие вот мысли возникали, когда я был в Чернобыле.
Und dann erzählt Anatoly noch von dem Moment damals im havarierten Reaktor, als er da drin war, als Liquidator und über sich auf einmal die Sterne gesehen hat, durch das klaffende Loch im Dach. Er weiß noch, dass er damals dachte, was mache ich hier eigentlich? Und dann hat er an seine Cousine denken müssen. Die hatte am Tag vorher Zwillinge bekommen. Und da hat er es gewusst, dass er hier ist, damit es eine Zukunft gibt. Nach Tschernobyl und für diese Kinder. Dieser Moment, der ist jetzt 40 Jahre her. 40 Jahre, in denen sich die Welt verändert hat. Systeme sind gefallen und neue sind entstanden. Tschernobyl war ein kollektiver Albtraum. Die Katastrophe selbst, aber auch die Angst und die Ungewissheit danach. Aber die Katastrophe, die hat auch dazu geführt, dass Menschen zusammenarbeiten, über Grenzen hinweg. Ärzte wie Christoph, die krebskranken Kindern geholfen haben, oder diese Erholungsreisen, die damals Juri, meinen kleinen Gastbruder, zu uns gebracht haben. Das war mein allererster Bezug zu Tschernobyl. Aber jetzt, nach Russlands Überfall auf die Ukraine, ist es damit vorbei. Internationale Zusammenarbeit, die gibt es höchstens noch mit der Ukraine. Belarus ist wieder verschwunden, hinter einem neuen eisernen Vorhang. Der geschmolzene Kern von Reaktor 4 ruht heute unter einem massiven Sarkophag. Eine gigantische Kuppel aus Stahl. Für den Bau haben mehr als 40 Länder Geld gestiftet, weil sie sich einig waren, diese Wunde müssen wir gemeinsam schließen und dafür sorgen, dass sie nicht wieder aufgeht. Aber jetzt, im Krieg, da ist dieser Sarkophag beschädigt worden durch eine russische Drohne.
In der Gefahrenzone liegt auch Tschernobyl. Im Sperrgebiet um das havarierte Atomkraftwerk schlagen immer wieder russische Drohnen ein.
Die Sperrzone liegt in einer zentralen Einflugschneise russischer Drohnen und Raketen auf dem Weg nach Kiew.
Die Wunde ist wieder ein Stück weit offen. Das war Tschernobyl, die Katastrophe und wir. Ein Podcast von Sarah Fischbacher, Merit Reh, Philipp Süwart und mir, Judith Rubatscher. Regie Klaus Urich und Katja Peisen-Petersen. Sprachaufnahme Christoph Brandner. Audioproduktion Joscha Grunewald. Grafik Carina Müller. Redaktion Tobias Nagorny. Ein besonderer Dank geht an Ivanka Moskaluk und Nadja Stolbova. Außerdem ein großes Dankeschön an Ruth Kronbichler und Paul Grumer, Annika Schmidt, Lea Utz, Pamina Rosenthal, Leonie Schulz, Julius Bretzel, Axinia Weihrauch, Lenia Hülsmann, Hans Kretschmer sowie Hans Rubatscher, Marlene Engel und Dominik Braun. Dieser Podcast ist eine Produktion von Plotprodukt für Radio Bremen und den Westdeutschen Rundfunk 2026. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Eine Stunde History, das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Hier erfahrt ihr, was das Gestern mit heute zu tun hat. Ihr reist also in die Vergangenheit und versteht so, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Wenn ihr also wissen möchtet, wie die Vergangenheit mit der Zukunft zusammenhängt, dann hört doch mal rein. Jeden Freitag neu in ARD Sounds.